Ich habe mich selber immer bezeichnet als jemanden, der mit ganz gutem Gewissen bei 80% zum Arbeiten aufhört und absichtlich versucht, das nicht in sich in Details zu verlieren, sondern einfach so einen professionellen Pfuscherzugang sozusagen. Und den habe ich irgendwie für mich kultiviert.
Du Clemens, dein neues Album, das habe ich mir jetzt die letzten Tage gedacht, das erscheint jetzt ja am Freitag neu. Das ist ja, passt irgendwie so perfekt jetzt genau in diese Woche auch, habe ich das Gefühl. Und irgendwie
Wir haben's.
Schulschluss und Sommerbeginn so richtig, war das so getimt?
School's out for summer. Also an den Schulschluss habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber an alles andere, was so im Juni passiert, Frühsommer, Spätfrühling, das war mir und uns sozusagen auch in Zusammenarbeit mit den Leuten vom Label schon bewusst, dass das die Platte eine gewisse Grundstimmung hat, die gut in diese Zeit passt. Und eigentlich haben wir schon damit geliebäugelt, dass wir das letztes Jahr den Termin erwischen. Das ist aber nicht mehr ausgegangen und dann war das irgendwie so ein unbewusstes Schleifen lassen von allen Seiten, von meiner Seite und vom Label auch, damit wir es einfach so unausgesprochen dann die Punktlandung für nächsten Juli dann funktioniert und so ist es jetzt. Ich finde es eigentlich super, dass genau jetzt rausgekommen ist, weil ja, ich finde, es passt zu dieser Stimmung, die ich glaube vor ein paar Tagen, vielleicht vor 3 Tagen oder sowas, die Zeit ja, verschwimmt irgendwie mein Zeitbewusstsein jetzt mit dem kleinen Baby. Aber irgendwann vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, ah ja, wow, heute ist der erste Tag, wo mir eigentlich zu heiß ist. Jetzt ist es dann angesagt, mal irgendwie ins Wasser zur alten Donau oder aufs Land raus oder irgendwie so. Und genau, das passt zur Musik, die ich gerade released habe, glaube ich.
Aber das Album war letztes Jahr dann schon fertig, also das hätte schon letztes Jahr erscheinen können, oder wäre das noch irgendwie ein anderes Album
Nein,
gewesen?
nein, das wäre schon das gewesen musikalisch, aber ich weiß nicht mehr genau, ob so wirklich die Musik schon hundertprozentig fertig war zu dem Zeitpunkt. Vielleicht war das da im Master noch drinnen oder so, aber wir haben auf jeden Fall, wir waren uns bewusst, das wird jetzt, wenn wir uns total dummeln, dann geht es vielleicht noch aus. Aber jetzt bin ich eh froh, weil gut Ding braucht manchmal Weile und ja, jetzt ist das wirklich schön ausgereift, alles, auch die ganzen. Es ist ja leider so ein Album rausbringen, ist nicht nur die Musik, sondern dann geht es auch ganz viel um andere Sachen, irgendwie die ganzen visuelle Komponente, Videos und Cover und Pressefotos und ja, das braucht alles manchmal ein bisschen seine Zeit.
Ist das etwas, was dich dann eher quält? Also dieses ganze Beiwerk, sage ich mal.
Nur dann, wenn ich mich selber wirklich viel kümmern muss um Organisatorisches. Also mich stört es überhaupt nicht, ein Video drehen oder irgendwie, aber jede einzelne Entscheidung treffen ist anstrengend. Weil das Musik machen, finde ich, generell im kreativen Prozess habe ich das Gefühl, geht es extrem viel um Decision Making, einfach um Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich am Computer sitze oder im Studio und irgendwelche Instrumente in der Hand habe, es ist eigentlich immer, man probiert was aus. Ja, nein, geht's weiter oder geht's wieder zurück? Eine Weggabelung, dann wieder zurück in die andere Richtung. Und das ist eigentlich immer so ein Ja, nein. Und das nach dem Gefühl oder nach der Intuition, diese Entscheidungen auszuloten. Und das macht total Spaß, aber es ist auch anstrengend. Und ich war bis jetzt immer total verwöhnt, dass die ganze visuelle Komponente, da war ich wirklich immer sehr offen für Kollaboration und habe mir viel Hilfe geholt vom Label und jetzt noch auch von einem anderen guten Freund von mir, nämlich eh genau der mich ursprünglich dann nach Mexiko gebracht hat, wo ich die Platte geschrieben habe zum Großteil. Joe Marinetti heißt er, und der hat mir die Creative Direction gemacht und einfach mich mit verschiedensten Leuten, die dann die Videos oder die Fotos gemacht haben, connected und hatte auch so ein bisschen die Vision, natürlich immer in Absprache mit mir, aber ich finde es total angenehm, wenn schon mal was da ist. ich komme auch nicht von als Kind, ich habe nie so gern gezeichnet, sondern war eigentlich immer eher Musik oder Sport machen oder so, aber war nie so der prinzipiell der visuelle Typ, deswegen ja, freut es mich, wenn da Leute das übernehmen oder mir helfen, die es einfach besser können.
Aber so das ganze Album ist jetzt ja doch über einige Jahre gereift. Du hast es ja schon angesprochen, dass das hauptsächlich oder zum Großteil in Mexiko entstanden ist. Aha. Was waren so, also wenn du jetzt zurückdenkst, so der erste Moment, wo du das so angegangen bist oder wie ist das so passiert?
Die Geschichte beginnt so. Ich glaube im März 2022 beim South by Southwest. Das ist das größte Showcase-Festival für Musik in Austin in Texas. Und da ist eine riesen Tech-Konferenz hängt da dran. Die ist eigentlich jetzt noch größer als das Musikding. Ein riesen Independent Film Festival. Würde ich sagen, das Wichtigste in Amerika. Und es ist ein riesen Trara, eine Woche lang dort oder zwei Wochen sogar Ausnahmezustand. Und ich hatte die Möglichkeit, dort ein paar Gigs zu spielen. Bin hin, es war irrsinnig mühsam, das Ganze zu organisieren und hatte dann eh auch Hilfe auch aus Österreich von der, ich glaube vom Musikfonds und von der Wirtschaftskammer und bin dann rüber, habe diese Gigs gespielt und wie in der Zwischenzeit ist der gute Freund von mir, den ich ursprünglich aus London kenne, Joe Marinetti, nach Mexico City gezogen, ein paar Monate davor. Und zwar ohne, dass er jemals dort gewesen wäre. Ja. Also da hat er gesagt, er zieht dorthin, weil er glaubt, das ist cool. Fertig. London ist jetzt genug und er zieht dahin. Das fand ich extrem spannend, diesen Move. Und war dann natürlich, weil ein guter Fall von mir ist da, mit ihm Kontakt war interessiert, wie ist es jetzt? Habt ihr schon eine Wohnung? Wie ist das? Bla bla bla. Hab halt irgendwie sehr regelmäßig mit ihm telefoniert und wollte immer so Updates haben. Also ich war da von Haus aus schon fasziniert und wie ich dann wusste, okay, arbeitsmäßig bin ich sowieso schon in Texas. Dann ist der Flug nur noch ein Katzensprung nach Mexico City. Es hat dann auch wirklich nicht mehr so eine billige Airline, 150 Euro gekostet oder so. Und meine Freundin ist dann auch noch gekommen aus London. Wir haben gesagt, wir machen zwei Wochen dort Urlaub. Also zu der Zeit habe ich noch in London gewohnt und von London aus sind wir dann immer darüber. Geplant wäre gewesen 10 Tage in der Stadt und dann noch ein paar Tage am Strand. Mhm. Und irgendwie so nach 24 Stunden war dann so ein Mittagessen ausgemacht. Ein Freund von mir aus L.A. war da und hat gesagt, er bringt ein paar Leute mit. Und ich habe dem schon gesagt, er soll dazukommen und ein paar Leute mitnehmen. Und dann war das irgendwie so ein riesen ultra feiner Lunch, wo wir einfach ja in den Nachmittag hinein gegessen und getrunken haben. Ihre interessante Gruppe auch, die da entstanden ist. Und einer davon, der da gesessen ist, war der Labelchef von Nafi Records. Das ist so das Club Musiklabel in Mexico City, so ein bisschen die edgy Club-Szene, voll cooler Sound, kannte die auch schon davor. Und der hat gesagt, hey, jetzt fahren wir alle ins Studio, weil der sind eher gerade in der Stadt von seinen Labelkünstlern und sind wir direkt von diesem Studio Laptop irgendwie noch schnell geholt und dann haben wir dort Musik gemacht, irgendwie so Dance-Club-mäßiges Zeug. Ein Sketch nach dem anderen in die Nacht hinein und es war irgendwie total inspirierend. Dann irgendwo, ich wusste dann nicht mehr genau, wo wir jetzt da sind, in einem anderen Stadtteil und wo viele Leute kennengelernt. Es war total inspirierend. Am nächsten Tag ist es einfach so weitergegangen. Ausstellungseröffnung da, dann habe ich Leute getroffen, die ich aus London kannte, immer urviel neue Leute kennengelernt und war einfach so mitten in diese Kreativszene von Mexico City einfach reingedroppt, direkt so in den aus dem Chatlag rein. Und da haben wir gedacht, das gibt's ja nicht, was ist da los?
Das klingt wie so ein positiver Rausch.
Das ja, ist genau das. Und vor allem, ich halte Chatlag eigentlich überhaupt nicht aus, ich bin da überhaupt nicht gebaut dafür. Aber genau in diesem positiven Rausch da drinnen ist es irgendwie so losgegangen und dann haben wir schon gedacht, das ist irgendwie komisch, da ist irgendwas im Wasser, wieso läuft das irgendwie alles so wie am Schnürchen? Und im Endeffekt, ja, es ist so weitergegangen. Wir waren dann schon noch eben am Start und haben ein bisschen Urlaub gemacht. Aber alles davor war eigentlich fast nicht in die Kategorie Urlaub einzuordnen, weil es hat sich angefühlt wie ein riesiges Kennenlernen und Netzwerken eigentlich. Und ich war total begeistert, wollte eigentlich direkt dort bleiben dann. Was natürlich nicht geht. Also man kann, also ich konnte das nicht, dass man dann einfach alles canceln und sagt, ich bleibe jetzt hier.
Du warst damals fix in London eigentlich, hast dort gelebt.
Genau, damals war ich fix in London.
Hat das sowas, irgendwas gelöst, diese kurze Zeit da in Mexico City bei dir? Das klingt fast so.
Ja, schon. Also irgendwie, ich bin ja fasziniert von so Metropolen generell. Wollte auch unbedingt nach London gehen und das ist irgendwie eine, ich finde Wien auch total super, aber es ist, wenn man sein Leben lang da ist, dann weiß man, wo das Ende ist von Wien. Du weißt, wo ist das Ende der Szene, wie groß ist diese Szene, wie groß ist die Stadt, kannst du, wie lang kannst du zu Fuß gehen in eine Richtung? Irgendwann ist es, irgendwann bist du, fängt ein Hügel an, einfach im Westen. Und es geht relativ schnell. Also ich meine, mit der BIM in 20 Minuten oder 25 und zu Fuß, wahrscheinlich nach einer Stunde oder eineinhalb, ist man schon irgendwo, wo du, wo es bergauf geht. Und das ist in London nicht der Fall. Das geht einfach ewig weiter. Und dieses Ergründen und dieses Herausfinden, was es da alles gibt und irgendwie so, wie soll ich das beschreiben, einfach über Menschen, weil es geht immer nur über Menschen. Du musst Leute kennenlernen in so einer Stadt, um irgendwie weiterzukommen oder irgendein Gefühl dafür zu bekommen, was es alles gibt. Und das finde ich total spannend. Das ist wie ein Rätsel, wie ein ultraspannendes Real-Life-Schnitzeljagd in Wahrheit. Und das, ja, das hat mich immer schon fasziniert. Und normalerweise braucht das aber ziemlich, also das ist anstrengend und braucht, und du musst schon Leute kennen, die dich mal irgendwie so auf die richtige Fährte führen oder musst eine Idee haben von, wo will ich da eigentlich hin oder wen will ich da eigentlich kennenlernen. Und hat bei mir mit London lang gedauert, weil es eine lange Historie gibt. Ich war einer von meinen besten Freunden ist so Dorian Concert und der wurde so ungefähr 2007, würde ich sagen, oder 2008 aus MySpace-Zeiten heraus relativ bekannt in der Londoner Musikszene und das war total faszinierend und wir sind dann als sozusagen seine Freunde immer mitgeflogen auf Gigs und haben uns da auch irgendwie das alles angeschaut, das war total faszinierend. Und ja, dann war ich selber, weil ich dann irgendwie über diese Verbindungen und Leute, die ich kennengelernt habe über den Dorian Concert, dann selber bei einem Label-Deal gelandet, beim Label in London, die ursprünglich Schotten sind, aber mittlerweile in London, Lucky Me heißt das Label. Und mit denen war ich auch dann schon jahrelang zusammengearbeitet und oft versucht halt einfach jede Möglichkeit zu nutzen, um die zu treffen in London und auf Gigs zu gehen. Und wenn ich selber ein Gig in London gespielt habe, habe ich immer geschaut, dass ich dann auf der Couch von denen noch mal ein paar Tage dort bin und einfach das so ausnutze. Das heißt, da gab es eine lange Historie und das braucht Aufbauarbeit. Wenn man einfach hinfahrt in die Metropole, ohne wen zu kennen, dann kann das schon, glaube ich, anstrengend sein.
Ja, und das ist auch, ich habe mir gedacht, wo du das jetzt gesagt hast, dass man kann sich ja da schnell auch verlieren. Also wenn man genau nicht diese Leute kennenlernt und quasi dann, ja. Das kann dann ja schnell ins Gegenteil umschlagen, oder? Und man ist irgendwie verloren und
Ich glaube, es geht auch um den Kontrast, weil du bist, auch wenn du noch so viele Leute kennst, in dem Moment, wo du dann dort bist, alleine und raus aus deinem gewohnten Umfeld, hast du diese voll schräge, intensive Ambivalenz zwischen, jetzt bin ich da in dieser Weltstadt, sky's the limit, ich kann alles machen, es gibt alles, es gibt aus jedem Land der Erde irgendein Wirtshaus, du kannst alles essen, was du willst zum Beispiel. Also einfach nur diesen Gedanke, eritreisch gibt es bei uns, oder weiß nicht, ob es das gibt, aber kannte ich vorher nicht. Gleichzeitig ist es jetzt Dienstag am Abend, niemand macht was und du bist völlig alleine und komplett anonym. Auch wenn du auf der Straße gehst, du triffst jetzt nicht gleich, wenn du auf der Straße bist. Diese Ambivalenz von in einem völlig neuen Ozean von Menschen zu sein, aber ganz alleine in der Anonymität. Und das ist dieses Spannungsfeld ist irgendwie total intensiv. Das muss man auch mal aushalten, sozusagen.
Yeah.
Und um jetzt aber sozusagen auf Mexiko wieder zurückzukommen, dort hat sich so angefühlt wie etwas, was in London oder New York Jahre dauert, passiert dort irgendwie so innerhalb von 24 Stunden, weil einfach alle Uhren nett sind und alle haben irgendwie, oder ich habe einfach so Glück gehabt und bin am richtigen Ort irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gelandet. Und da war das Gegenteil, einfach so komplett easy. Eines knüpft nahtlos an das nächste an. Es ist überhaupt kein es fühlt sich dann gar nicht nach Zufall an, dass wir jetzt da gerade ultra cool Producern im Studio gelandet sind nach diesem Lunch, sondern es hat sich eh alles total logisch ergeben, sozusagen.
Und es war also gar nicht geplant, jetzt irgendwie an neuen Stücken oder so zu arbeiten?
Zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Da war ich einfach nur, hey, ich will mir das anschauen, wie das ist dort in der Stadt. Warum zieht mein Freund von London nach Mexico City, ohne dass er jemals dort gewesen ist, und schwärmt dann nur noch davon? Das ist mir irgendwie einfach schräg vorgekommen.
Warst du davor schon einmal dort?
Nein, war ich noch nicht. Und ja, dann, das war eben diese, das waren diese zwei Wochen. Dann habe ich beschlossen, ich will bleiben, geht nicht. Ich will wiederkommen, wann kann ich wiederkommen? Und dann habe ich es mit meiner Freundin auch besprochen. Wir haben versucht, den nächstmöglichen Zeitpunkt zu finden. Das war dann der darauffolgende Winter, hat eh dann sozusagen noch ein halbes Jahr gedauert. Aber dann, 6, 7 Monate später, von November bis März, waren wir dann dort. Und in dieser Planung, wo ich dann versucht habe, die Leute, die ich kennengelernt habe, bis sie darauf anzusetzen, hey, wenn wir weiß, Untermiete für diese 3, 4 Monate, oder Studio so ein bisschen vorzufühlen, hat sich dann langsam rauskristallisiert. Eigentlich macht das ja total viel Sinn, wenn ich es eh schon so viel Zeit freigeschaufelt habe. Wird das ja urviel Sinn machen, dann einfach zu sagen, okay, ich ziehe das durch, ich nehme da einfach auch überhaupt keine Jobs an, Mixing-Jobs oder Producer-Jobs oder Filmsachen oder so, sondern halte mir das wirklich frei. Und schaue einfach, ob es funktioniert, dort Musik zu machen. Und hatte das dann schon im Hinterkopf, dass das auch eine kreative Phase dort sein soll.
Das war Ende 2023, also?
Ende 2022, Anfang 2023.
Okay.
Ja. Und ja, die Zeit vergeht, es dauert dann eh auch immer Zeit bei mir, bis die Platte dann wirklich rauskommt. Aber genau, das war einfach die Idee, nichts anderes zu machen. Weil sonst, ich mache generell recht viel verschiedene Sachen. Und oft kommt dann, weil mich auch so viele verschiedene Sachen interessieren, mit anderen Leuten zusammenarbeiten, andere Leute produzieren. Es kommt immer wieder mal ein Mixing-Job rein. Ich mache Filmmusik, bisschen Werbemusik, bisschen Live-Spielen. Letztes Jahr im Herbst habe ich kuratiert das Musikprogramm von einem Hotel in Wien, vom Hoxton Hotel. Die hatten so eine Bar, die wollten Musik, jazziges Musikprogramm machen. Ich das wieder gemacht, wieder was ganz anderes. Und da kommt einfach oft das, was ich eigentlich machen sollte. Aufstehen in der Früh, eine Nummer schreiben oder ein Loop am Computer machen, kommt oft zu kurz, weil ich so ein bisschen, weil mich halt einfach viele Sachen interessieren. Und
das heißt, du musst dir da auch schon irgendwie so kreative Freiheit schaffen, um quasi an deinem Hauptprojekt, sag ich es mal, arbeiten zu können.
Irgendwie mittlerweile schon. Also früher war das nicht so. Früher war das irgendwie schon so ein fixer Bestandteil jeden Tages, früher oder später irgendwann mal am Laptop kreativ Musik zu machen oder im Studio und Schlagzeug. Aber ich glaube, so im Laufe des Lebens häuft man einfach so Dinge an und Projekte an und verschiedene, sage ich jetzt mal, Interessensgebiete oder Karrierestandbeine auch irgendwie. Und es wird einfach mehr und die Zeit wird insgesamt weniger, kommt mir vor. Und deswegen muss man dann das einfach auch so aufteilen. Also jetzt habe ich Anfang des Jahres bis jetzt vor 1,5 Monaten ein großes Serienprojekt gemacht. Also eine Freundin von mir ist die Regisseurin und das sind 6 Folgen zu je 45 bis 50 Minuten. Da kann man nicht so viele andere Sachen nebenbei machen. Das war einfach so ein richtiger, massiver 3-Monat-Hardcore-Arbeitsblock. Da gibt es nur das mal einfach, diese 3 Monate. Und ja, aber
was ist das für eine Serie?
Asbest heißt die zweite Staffel von Asbest.
Hey, yeah.
Da war die erste Staffel ziemlicher Hit. Die haben es geschafft, am ersten Tag die ARD-Mediathek lahmzulegen aufgrund von zu vielen Streams. Und das war dann so eine Marketing-Hype. Das war echt eine gute Serie. Die zweite Staffel ist echt auch super und taugt mir voll, dass ich da involviert habe. Jedes Department wirklich, wirklich echt gute echt gute Arbeit gemacht. Es hat eigentlich Kinoqualität, was man jetzt nicht gewohnt wäre von einer ARD-Serie. Aber genau, es gibt einfach verschiedenste Sachen, die einfach viel Zeit brauchen. Deswegen ist es mittlerweile schon so, dass ich mir Zeit freischaufeln muss. Oder zumindest eine konkrete Intention sagen muss. Ab jetzt geht mal wieder so eine Phase los. Und dort war das, in Mexiko war das natürlich extrem super, weil du willst ja auch, wenn man wo ist, wo man noch nie war, Zeit haben, die Stadt irgendwie so zu erkunden und das Umland und das Land generell. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wir machen einfach wir halten den Ball flach. Die einzige Regel, die ich mache, ist, mache jeden Tag einen Sketch, ein Demo. Wurscht, was es ist. Kann 2 Sekunden lang sein, kann eine komplett ausformulierte Nummer sein, aber ich muss jeden Tag ins Studio gehen, jeden Tag eine Sache machen. Und wenn das nach einer Stunde erledigt ist und ich denke, eigentlich hätte ich viel mehr Bock jetzt da in dem Viertel, wo ich noch nicht war, mal irgendwie spazieren zu gehen, dann mache ich das. Und wenn ich hooked bin von der Idee, dann mache ich einfach. Also ich war dann teilweise auch 14 Stunden durchgehend im Studio, weil ich mir dachte, das muss jetzt noch irgendwie fertig werden. Genau, aber das war die Idee und dann war irgendwann die Zeit vorbei und dann hatte ich einfach so einen riesen Folder mit den Sketches durchnummeriert von Nummer 1 bis, glaube ich, 45 oder so. Ja, das war der Grundstein. Das waren das Grundstein-Demo-Material, aus dem dann das Album wurde.
Aber wie schaut dann so ein perfekter Tag dort in Mexico City für dich aus, wenn du sagst, okay, du hast dir vorgenommen, zumindest jeden Tag etwas für dich abzuliefern, egal ob das jetzt in einer Stunde erledigt ist oder in 14 Stunden. Passiert das dann eher in der Nacht, ganz in der Früh, oder kannst du das gar nicht so einordnen?
Ich war nie jemand, der gerne in der Nacht gearbeitet hat. Ich finde, die Nacht ist nicht zum Arbeiten da, wenn man nicht unbedingt muss. Ich bin schon ein Freund von einer klassischeren Tagesstruktur. Dort war es so, aufstehen um 8, kurz was essen und dann schon zusammenpacken und rüber in den Park, Parque España, der war so 10 Minuten entfernt, Boxtraining von 9 bis 10.
Boxtraining?
Dreimal in der Woche, okay. Montag, Mittwoch, Freitag, weil irgendwie ist das auch so, der Freundeskreis und die Szene, wo ich da gedroppt wurde, vom Universum hineinfallen gelassen wurde, die waren alle in derselben Boxgruppe.
Okay.
Also total spannend, ein total erfolgreicher Werbefilmregisseur, ein Filmemacher und Drehbuchautor, eine Grafikdesignerin, noch eine Grafikdesignerin, eine Motion Picture, Stop Motion Animation, was ich urcool fand, dass es das noch gibt, hauptberuflich nur Stop Motion.
Wow.
Paar Musiker, ultra coole, kreative Leute und ja, von 9 bis 10 Boxen. Das war am Anfang ganz schön anstrengend, weil das ziemlich hoch auch dort, Mexico City ist auf 2400 Meter Höhe. Stimmt, ja. Das heißt, du zerschnaufst das eigentlich am Anfang gar nicht. Gehst ein Stockwerk rauf, schwitzt und bist außer Atem, denkst, was ist los? Aber das ist die Höhe, genau. Dann Boxtraining, dann gehen alle, oder die meisten, mit denen ich mich gut verstanden habe, nachher noch auf einen Kaffee. Direkt einfach Milchkaffee und so ein fettiges, süßes Pastry rein beim Boxtraining. Dann heim, duschen und ins Studio. Das war wieder 10 Minuten zu Fuß entfernt. Und dort am Weg dann noch eine Flasche Wasser, weil Wasser kann man nur in wenigen Fällen von der Leitung trinken. Da brauchst du einen eingebauten Filter. Wasser fürs Studio und noch ein Kaffee am Weg. Und das Studio war auf einem Wohnhaus. Hat der David Orendai heißt er, den habe ich dann auch kennengelernt, ist der Labelchef von Finesse Records. Seine Artist ist Girl Ultra, die ist jetzt gerade so ein bisschen am Durchstarten in Amerika. Voll cooles Popzeug. Der hat da gewohnt in dem Haus und dann am Dach einfach so einen kleinen Studio-Container draufgebaut, glaube ich. Und das ist so, dass die Wohnhäuser in Mexico City, die Neubauten oder die Altbauten eigentlich auch, haben alle Flachdächer. Und auf diesen Flachdächern ist dann so eine ganze Zeile an Waschbecken, die so eine Verlängerung nach unten haben und so ein geriffeltes so eine Riffeloberfläche, wo du das Quant waschen kannst und dann wie ein Waschbrett sozusagen, ein Keramik eingebautes, ideal Standard Waschbrett sozusagen. Und da sind dann gleich so 20 nebeneinander für alle Hausparteien und dann gibt es so Käfige zum Wäsche aufhängen, wo jeder wie ein Kellerabteil einfach so sein Dach, Flachdachabteil hat. Und das hat der, so ein halbes Flachdach hat der einfach gentrifiziert, die Käfige rausgetan und die Waschbecken rausgetan und einfach so eine Art, es schaut so aus, als wäre das davor nicht da gewesen, einfach wie die Länge von so einem Container einfach draufgebaut, kleine Küche, kleines Bad und dann in der Mitte geteilt, zwei Studios, recht rudimentär, schon gute Boxen drin, aber jetzt kein High-End-Aufnahmestudio, ist eher so gedacht als Hub für die Leute vom Label und als Writing Room, dass man einfach schnell mal Ideen irgendwie entwickeln kann. Und der hat mir eins von den Studios vermietet. Und genau, da bin ich rauf. Dann ist es mittlerweile wahrscheinlich 11 oder so, 11, Viertel nach 11. Und dann habe ich da einfach Musik gemacht. Bis im Schnitt irgendwo zwischen 3 bis 6, 7 am Nachmittag. Und genau, dann trudeln eh schon Nachrichten ein, weil es wird dort sehr gut gelebt. Also es wird die Leute gehen die ganze Zeit essen, es wird einfach ein bisschen weniger gearbeitet. Freitag ist sowieso ab Mittag eigentlich zu, Freitag Late Lunch, das machen irgendwie alle, das ist ganz normal, wird einfach so um 14, 15 Uhr trifft man sich und da wird, ja, Freitagnachmittags werden keine Mails mehr beantwortet.
Finde ich ein tolles Konzept.
Ja, das ist super, funktioniert urgut, macht sehr glücklich. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ja viele von den Leuten, die ich kennengelernt habe, wirken einfach total happy da. Und ja, und dann waren einfach Ausstellungseröffnungen, irgendein Lokal auschecken, touristisches Zeug, einfach ein Viertel erkunden zusammen mit meiner Freundin oder ja. So ist da hingegangen.
Das heißt, wir hören jetzt auf dem Album, auf Sprint, auch irgendwie diese ganze Stimmung oder diesen Optimismus und diesen vielleicht auch den Winter nicht in Österreich, in Wien zu verbringen, sondern halt in Mexico City.
Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich am meisten noch diese Euphorie und diesen Optimismus ausmacht, weil ich das nicht gewohnt war, dass du einfach im Dezember eine starke Sonne hast. Die Sonne macht einfach so einen Unterschied. Mir war das nicht bewusst, was das einfach für ein Riesenfaktor ist, weil ich eigentlich die Jahreszeiten mag ich schon sehr gern. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Frühling und der Herbst irgendwie so minimiert und so langsam verschwinden und es einfach so von einem Tag vom Winter auf Sommer geht, aber dachte, ich mag das eigentlich, bis ich dann dort war und gemerkt habe, dass du einfach, wenn du jeden Tag starke Sonne, zumindest kurz einmal am Tag, starke Sonne im Gesicht hast, dann macht das einen gigantischen Unterschied auf die Stimmung. Und am Album, ich habe dann so eine lustige Situation, ich habe dann eben mit der Girl Ultra und ihrem Produzenten, haben uns immer wieder mal getroffen, wo ich gesagt habe, heute bleiben wir ein bisschen länger oder gehen wir was essen, dann gehen wir nochmal zurück ins Studio am Freitag zum Beispiel und trinken eine Flasche Mezcal zusammen und spielen uns alle gegenseitig die Demos vor, an denen wir jetzt gearbeitet haben. Weil du hörst es immer so ein bisschen durch die Tür durch und denkst eigentlich, und dann war es eigentlich ganz nett, sich das gegenseitig mal gescheit vorzuspielen. Und bevor wir angefangen haben, es vorzuspielen, hat sie mich dann gleich gefragt, ob ich glaube, dass Mexiko oder so die mexikanische Musik, dass ich jetzt hier bin, ob das irgendeinen Einfluss auf meine Musik hat. Und ich habe es überlegt und mir gedacht, eigentlich nicht, weil ich habe mich schon beschäftigt auch, was dort die Musik rennt und was im Radio rennt und was in den Bars rennt und die ganze lokale, auf Englisch nennen sie es Original Mexican Music, irgendwie so die haben einfach eine coole Art und Weise, populäre Volksmusik irgendwie dort zu haben. Das ist überall und das kriegt man schon mit, aber ich habe dann die Frage beantwortet mit nein, glaube eigentlich nicht. Dann habe ich die ganzen Demos haben uns angehört und dann habe ich gesagt, so jetzt, ich muss revidieren, man hört es extrem, aber nicht auf einer direkten Übersetzung von das ist der musikalische Cumbia-Einfluss oder irgendwie so, sondern dann mir ist einfach aufgefallen, dass ich was gemacht habe, was ich in meiner Musik noch nie gemacht habe und zwar ausschließlich Dur. Es ist alles in Du, es gibt keinen Mollakkord, es ist alles super happy und schon eigentlich fast überschwänglich. So habe ich mir gedacht, nächstes Thema, dann habe ich darauf geachtet, nur noch nächstes Thema, wieder Du, nur Du-Akkorde, nächstes Thema, wieder das. Und das war dann die Antwort auf Ihre Frage. Es hat einen extremen Einfluss gehabt, einfach, dass auf die Grundstimmung von den Songs einfach ein total motivierender Optimismus. Nie genau wissen, was heute noch kommt, aber man weiß immer, es wird total cool sein, weil es gab dort keine Enttäuschung.
Es ist eh lustig, dass du das sagst, weil also das Album, wenn man es jetzt hört, dann macht das total Sinn, wenn man jetzt diese ganze Backstory quasi kennt. Aber wenn man das jetzt nicht wüsste, dann denkt man sich, okay, das ist einfach jemand, der gerade gute Zeit erlebt und oder der auch vielleicht jetzt im Hier und Jetzt, weil es erscheint halt jetzt im Sommer 2025, quasi so in den Sommer hinein startet. Also es funktioniert irgendwie beides. Es ist sehr unterschwellig, glaube ich, dass man diese Stimmung von Mexiko mitbekommt. Wenn man es weiß, ist es gut und das macht total Sinn, aber es ist jetzt nicht mit der Faust aufs Auge, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, genau, weil es ist ja immer noch, meine Musik und ich habe sie allein geschrieben ich habe sozusagen ein gewisses abgestecktes Feld, innerhalb von dem ich mich bewege, und also musikalisch einfach, was so meine Grundeinflüsse sind. Alles, was man halt als Teenager gehört hat, glaube ich, ist einfach so, dieses Spektrum ist das, was man irgendwie so intuitiv drinnen hat. Vielleicht würde ich es auch gerne machen, aber ich sehe jetzt die Punkrock Citroen-Platte noch nicht ganz, weil es nie, das war nie so ganz in meiner Aufmerksamkeit drin. Aber ja, ich bin, glaube ich, generell auch eher ein optimistischer und ja, von meiner Grundstimmung her irgendwie relativ optimistisch und energetisch, und dort hat sich das Ganze halt dann einfach maximiert. Und so zu so einem Extent, dass ich dann, wie ich zurückgekommen bin, mir die Demos angehört habe, immer gedacht, ist das too much vielleicht sogar. Also es war dann schon so ein bisschen in das alles dann wieder zu hören im Kontext mit von einem total schneeverregneten Frühling in Wien. Also es war dann März und April.
Es
und
war dann nicht London, sondern Wien.
Ja, da sind wir dann irgendwie, der Plan war, wir gehen von London, brechen wir die Zelte ab, gehen nach Mexico City und danach dann wieder zurück nach Wien, so auf die Art. Hey, das ist ein schöner Abschluss dieser Zeit in Mexiko vielleicht für einen längeren, generellen Auslandsaufenthalt. Und wie ich dann zurück bin, war es einfach schreckliches Wetter. Einfach hätte schon ein bisschen wärmer sein können. Es hat einfach wirklich 2 Grad Regen den ganzen März und im April auch urschier. War total depressiv, alles grau. Und es ist mir erst aufgefallen, wie Wien eigentlich ausschaut, weil in Mexico City ist alles bunt und grün. Es sind irrsinnig viele Bäume einfach auf der Straße, die so stark sind, dass sie den Asphalt zerreißen. Das heißt, du musst am Gehsteig immer aufpassen. Das Klassiker ist, Touristen zuschauen am Gehsteig, wie es die auftafeln, mehr oder weniger. Ist so eine Beschäftigung, die man macht, wenn man sich einfach in den Café auf die Straße setzt. Weil es wirklich so tricky ist, diese Baumwurzeln brechen den Asphalt auf und dann hast du eine Einfahrt, sozusagen Autoeinfahrt, die dann bergauf geht oder bergab, und es ist wirklich ganz viel Stolperstein. Absolut unmöglich mit einem Kinderwagen, die Stadt zum Beispiel.
Fahrrad wahrscheinlich auch interessant, oder?
Ja, Fahrrad auf der Straße geht schon. Am Gehsteig ist schwierig. Auf jeden Fall, abgesehen davon, dass alle Seitenstraßen eigentlich total begrünt sind, das ist wirklich eine Baumdecke, eine durchgehende. Und die Häuser sind, jedes hat eine andere Farbe. Es ist einfach, jedes Haus ist anders. Und in den grellsten, saturiertesten Farben. Das heißt, der Kontrast dann zurück nach Wien war, der Boden ist grau, die Häuser sind grau und das Wetter ist grau. Das war einfach ein bisschen ein harter Kontrast. Und da habe ich dann echt ein bisschen gezweifelt, ob sich das ausgeht mit den Demos, ob das nicht ein zu großer Schritt für mich ist, sozusagen. Ob es zu positiv ist, zu dur, zu überschwänglich, zu naiv schon fast.
Holst du dir dann auch irgendwie Input von außen nochmal und das quasi?
Ja, genau das. Ich habe dann eigentlich normalerweise mache ich die Kreativentscheidungen schon eigentlich alles zu 100% alleine und hole mir dann sozusagen technische Hilfe am Ende fürs Mastering oder so. Aber in dem Fall habe ich echt ein bisschen gezweifelt, habe das dann vielen Leuten vorgespielt, eben die Freunde von mir in London, die das Label machen und aber auch meine besten Freunde in Wien. Und das war dann total bestärkend, weil die haben eigentlich gemeint, na, das ist, mein erster Impuls war, das passt noch nicht ganz, ich muss da noch mehr dazu machen. Und dann war der einhellige Tenor, der zum Glück zurückgekommen ist, nur nichts dazu machen, es ist alles da. Wir müssen nur mit dem Material, das da ist, das richtig aneinander ordnen. Also einfach ein bisschen Arrangement machen, ein bisschen herumtüfteln, aber nur nicht jetzt da die Essenz von dem verändern oder irgendwie, ja, nur nicht zu viel jetzt da herumdoktern, weil es einfach voll die kongruente, schöne Essenz aus dieser Zeit in Mexiko hat. Und das muss man dann auch sozusagen zur Gänze bejahen und einfach so lassen, auch wie es ist, damit das die Songs halt einfach auch so sein können, wie sie geschrieben wurden, und nicht das dann wieder verwässern oder irgendwie mit anderen Teilen noch dazu. Und da haben wir dann eh auch, den ich vorher erwähnt habe, The Dawn Concept und The Clonius, zwei von meinen besten Freunden in Wien, haben mir dann geholfen, einfach mit den auf der technischen Seite, aber auch auf einer kreativen Seite sozusagen, das Grundmaterial halt so zu behalten, dass ich es nicht hier aus irgendeinem komischen Impuls heraus dann doch noch verschandle. Und genau.
Das war für dich auch was Neues, oder?
Ja, quasi. Das war definitiv für mich auch was Neues. Hab da sozusagen das Glück gehabt, dass ich sozusagen so eine Art von dieses mexikanisches Grundvertrauen, dass eh alles passt, alles ist im Fluss, alles wird schon werden sozusagen, hatte ich dann noch genug drinnen, um das auch laufen zu lassen, zu sagen, hey, ich muss nicht immer von Anfang bis ganz Ende jede einzelne kreative Entscheidung komplett selber mit mir in meinem Eintopf, in meinem Suit irgendwie ausmachen, sondern es ist völlig okay, einfach mal bei irgendeiner Entscheidung zu sagen, Coinflip, oder sag du jetzt, wie du es machen würdest, und ich mach's dann einfach so. Und dann so sind auch teilweise die Tracks dann fertig geworden, dass ich mir gedacht habe, man muss einfach auch ein bisschen zulassen, wenn andere Leute eine denen ich total vertraue, natürlich musikalisch, wenn die eine Meinung dazu haben und wenn die in dem Moment guten Input haben, es einfach mal ausprobieren, einfach mal machen, ohne zu viel zu hinterfragen, dann einen Tag liegen lassen, schauen, ob es passt, und das hat eigentlich in allen Fällen immer gepasst. Dann alles, was ich inputmäßig angenommen habe, war wirklich gut und hat mir dann geholfen, auch dass ich dann nicht mich in die Details verliere, weil das hätte das Potenzial gehabt, dass ich dann sozusagen mit dem Disconnect von dem Ort, dadurch, dass es so ortsabhängig ist, was ich da gemacht habe, mit diesem Rooftop-Studio, wo die ganze Zeit die Sonne runter scheint, überhaupt ein Studio mit Tageslicht, ist ja schon mal, kenne ich nicht so viel in Wien. Dann diesen leichten Disconnect zurück in Wien zu haben.
Vielleicht andere Frage, aber warum war das bei dir eher vorher so, dass du das alles mit dir selber ausmachen wolltest oder vielleicht auch sogar musstest?
Ich bin aus, sag ich jetzt mal, einer Generation, die, ich glaube, ich bin dabei bei der ersten Generation, die jeden Aspekt von Musik machen selber machen kann. Das war, wir hatten das erste, eine Raubkopie von Freund von einer großen Schwester, von einem Freund, der hatte Reason, das erste Reason 1.0, das ist so wie Logic oder Cubase oder jetzt Ableton, nur halt viel, viel rudimentärer eigentlich noch. Und das war dann so im Umlauf, diese CD, und damit haben wir dann gecheckt, hey, man kann einfach Musik machen, es ist alles da, es ist zwar auf einer Software-Variante, aber du hast ein Mischpult, du hast den Sampler, du hast den Drumcomputer, du hast den Synthesizer, du hast ein paar Effekte, und man kann einfach Musik machen. Und du brauchst kein Tonstudio, du musst eigentlich nur bis zu einem gewissen Grad technische Skills haben, weil wenn du jetzt ein Schlagzeug programmierst am Drumcomputer, musst du schon noch halbwegs wissen, wo welche Schläge hingehören, aber du musst nicht jahrelang dafür Schlagzeug üben oder Akkorde eingibt in den Computer, musst du ein bisschen wissen, wie das funktioniert, aber du kannst es auch einfach ausprobieren, man muss nicht Klavier spielen können. Das heißt, du musst alles davor war das nicht möglich und für uns waren, ich glaube, wir waren sozusagen bei der ersten Generation dabei, wo man einfach jeden Aspekt von Musik, von der Musikproduktion selber machen konnte. Und deswegen bin ich auch nie in die Berührung gekommen mit irgendwelchen Tonstudios oder Mixing Engineers. Jahrelang habe ich mir gedacht, warum braucht überhaupt irgendwer einen Mixing Engineer? Ich verstehe das nicht. Weil das macht man doch sowieso automatisch. Wenn du hast ja das Mischpult gleich da. In jedem Computerprogramm ist das Oberste, das ist das Wichtigste. Da drehst du halt ein bisschen rum, bis es passt. Und mir war die eigentliche Art und Weise, wie man früher und heute auch noch einfach Musik gemacht hat, mit diesen klaren Abgrenzungen zwischen den Departments, das habe ich zuerst nicht verstanden und dann irgendwie völlig negiert, weil warum sollte ich das jetzt wie anderen machen lassen, wenn ich das selber kann. Und deswegen war das für mich und ich glaube auch für viele Leute sozusagen, die Leute, die aus sozusagen elektronischer Musikproduktion irgendwie kommen aus der Zeit, ist das, glaube ich, ganz, ganz normal. Und bei mir war es eher dann hin, so peu à peu öffnen in Richtung, ja, okay, kann man ja mal probieren, was der Mastering-Engineer dazu hat. Und dann bei mir aber immer noch relativ gute Bekannte oder sehr gute Freunde, wo ich weiß, mit denen habe ich sowieso schon eine musikalische Basis. Da gibt es keine, da ist man nicht lost in translation, weil über Musik reden kann ja auch teilweise tricky sein, wenn man nicht dieselben Referenzen hat oder nicht dieselben, nicht genau weiß, was der andere meint. Und genau so habe ich mich da peu à peu diesem alten Prozess von Musikmachen geöffnet und jetzt habe ich ein Studio, da steht ein Schlagzeug drin und Instrumente und Mikrofone und die sind dann gehen dann auch in die Mischpulte rein und das habe ich eigentlich so langsam mich mit dem ganzen.
Jetzt in Wien quasi.
In Wien, ja, genau. Ja. Aber in London hatte ich auch schon ein kleines Studio, wo ich aber auch Aufnahmemöglichkeiten nutzen konnte. Und ja, deswegen war das für mich so ein langsamer Schritt, sich diesen Möglichkeiten zu öffnen und das dann auch auf der Metaebene in Bezug auf Kollaboration war es auch für mich so ein Öffnungsprozess. Auch in London schon begonnen, weil ich da ganz viele Sessions mit anderen Musikern gemacht habe, wo ich der Produzent bin und da kommt der Vokalist oder Vokalistin oder Rapper irgendwie rein und ich mache Beats für die und wir schauen, dass wir irgendwie zusammenkommen. Da ist auch schon sehr kollaborativ, da muss man sich auch schon sehr anpassen und nicht. Da habe ich einfach langsam gelernt, nicht so Hardliner-mäßig immer nur mein eigenes Ding zu machen, sondern dann ein bisschen kollaborativer zu werden. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, warum das so war, dass ich immer alles alleine gemacht habe, weil es einfach so war. Du konntest das machen, deswegen habe ich es immer so gemacht. Ja.
Du hast ja Jazz-Schlagzeug studiert, oder? Also daher. Ja, genau.
Ich habe also ganz als Kind habe ich Klavier gespielt von 6 bis 12 oder 13 oder so und dann irgendwann zum Schlagzeugspiel angefangen. Und dann waren ganz viele Bands. Ja, mit meinen besten Freunden, das sind immer dieselben Charaktere, die sich wiederholen. Dorian Concert und Petronius hatten eine Band zusammen, mit noch am 4. mit Willi Rosner. Und dann habe ich generell viel in allen möglichen Bands gespielt. Nichts, was ich mit so viel Herzblut betrieben hätte wie unsere Band damals namens GSBL, aber doch verschiedenste Sachen. Ich bin auch auf einem einfach so ganz banale Jobs gespielt, bin auf so einem Kreuzfahrtschiff gelandet, zweimal, wo ich dann nur einfach Coversongs gespielt habe, Hochzeiten, aber auch einfach ein bisschen so Funk-Rock-Bands und so ein bisschen Live-Hip-Hop-Geschichten und also ja, verschiedenste Sachen, wollte immer irgendwie alles ausprobieren. Das heißt, bei mir war das eigentlich die Herkunft immer so zweigeteilt, eine Hälfte Proberaum, andere Hälfte zu Hause am Rechner meine eigene Musik machen. Und das mit Schlagzeug studieren, Jazz, Konservatorium, das war so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, aus der Not heraus. Ich wollte einfach, bei uns zu Hause war es schon so, man macht irgendwie Matura und dann studiert man was. Und ich immer dachte, cool, jetzt mache ich mal Zivildienst, hat mir voll getaugt, weil dann kannst du einfach mal so weitermachen. Und dann habe ich sogar noch kurz ein halbes Jahr dran gehängt und bei dem Verein, wo ich Zivildienst gemacht habe, noch weiter gehackelt dort. Und dann Ja, habe ich mir gedacht, ich studiere jetzt irgendwas, was liegt auf der Hand? Ich gehe halt einfach jetzt mal, schau mal, welches Korns mich nimmt und tue da ein bisschen relativ stiefmütterlich Schlagzeug und Jazz studieren. Einfach nur um weiterzumachen, einfach nur um sozusagen Zeit zu erkaufen, genau die Sachen zu machen, die ich machen will, nämlich Musik machen und eine Band spielen und das einfach auszuprobieren, ob eine Musikkarriere möglich ist, sozusagen.
Das heißt, du wolltest das aber auf eine Art und Weise, natürlich hast du dir damit auch irgendwie Zeit erkauft, wahrscheinlich, um dich kreativ auszutoben. Aber auf der anderen Seite auch, weil du sagst, okay, man macht Matura und dann geht man studieren, dass auch so quasi diese Musikkarriere auf so ein offizielles Podest quasi zu heben und das auch irgendwie so abzuschließen oder so.
Ja, aber nur aus dem Grund, damit es die Eltern verstehen. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst nicht sagen, hey, wir machen gerade die voll coolen Partys hier und tun da auflegen und das wird total wichtig sein. Aber das kannst du nicht, das ist ja nicht greifbar. Und auch wenn es greifbar wäre, dann gehst du dahin. Wird es dir jetzt wahrscheinlich auch bald so gehen mit deinem Kind. Irgendwann geht er dann auf irgendwelche Partys und dann schaust du dir das an und dann hörst du die Musik und denkst dir, oh Gott, ist das schrecklich, das kann ich nicht ernst nehmen. Einfach weil es einfach so ein Generationen Disconnect gibt mit, du kannst nicht automatisch das mögen, was dein Kind mögen wird, glaube ich. Also es ist, obwohl ich sehr musikalische Eltern hatte, und teilweise gab es schon Overlaps, also alles, was irgendwie so Prog-Rock und Funk-Sachen und Dings sind alle bei meinen Eltern, glaube ich, relativ einig bei großen Sachen, aber wenn wir denen ich denen Aphex Twin vorgespielt hätte, das hätten die nicht geschnallt einfach. Und dafür ist aber dort, wo wir Aphex Twin spielen konnten, war es voll die coole Szene in Wien und oder irgendwelche Square-Puschelnummern oder Boys of Canada oder so. Das ist einfach eine Mini-Enklave von like-minded people, aus der danach einfach wirklich eine total veritable Szene gewachsen ist irgendwie. Aber das hätten die nicht, habt ihr ein bisschen verkaufen müssen, glaube ich. Also, und es war praktisch, weil irgendwann hat mich das, am Anfang konnte man sich so durchschummeln, aber irgendwann, wenn du es fertig machen willst, muss so üben. Und ich habe dann echt 2 Jahre, habe ich schon relativ brav Schlagzeug geübt, mit teilweise 8 Stunden am Tag auch und so. Und habe das schon dann nur, damit ich halt das noch fertig mache. Ich wollte, es wäre eh wurscht gewesen, ob ich jetzt das Studium abschließe oder nicht. Aber wenn ich jetzt hier schon bin, dann kann ich das jetzt auch nochmal als das Ende noch ein bisschen ernst nehmen. Und das fand ich dann rückwirkend schon cool, dass es mich dazu gezwungen hat, ein Instrument mal bisschen genauer sozusagen anzuschauen.
Aber das ist schon, ich finde das total interessant, was du sagst, mit dem, natürlich gibt es da so Generationenbrüche, aber wenn man sich, also auf der einen Seite versteht man sich, glaube ich, auf so einer grundlegenden Art der Musik, aber natürlich gibt es dann Ausbrüche, wo man überhaupt nicht mehr mit kann, natürlich, als jetzt bei mir als Anfang 40-Jähriger mit einer ganz anderen Generation. Und das ist ja total schön, weil das ist ja auch, das dient ja auch quasi der Abgrenzung und des selbst sich Selbsterfindens und so. Aber
Ja, es muss so
trotzdem
sein.
findet man ja dann wieder auch Bands oder Künstlerinnen und Künstler, die man gemeinsam super findet. Also
Ja,
es funktioniert
natürlich.
irgendwie beides. Das ist
Ja.
total schön, ja.
Aber man hat trotzdem, glaube ich, vor allem in unserem Alter, wo man sich fühlt, ah, ich check's eh noch voll ab, in beide Richtungen. Ich verstehe Leute, die 70 sind, genauso gut wie Leute, die 13 sind. Hat man dann trotzdem, es ist immer die Eltern, glaube ich, haben einfach so eine leichte moralische Hoheit, was den Geschmack noch angeht. Und deswegen müssen die Kinder was finden, was ihnen nicht taugt. Letztes ein Gespräch gehabt mit einem Freund von mir in Bezug auf, wie sich Deutschrap verändert hat, zum Beispiel. Wie jetzt einfach so das Trance, würde ich jetzt mal sagen, von meiner Perspektive aus, einfach so, dass nicht qualitativ hochwertigste Ende der deutschen Floor-to-the-Floor-Musik sich mit dem nicht qualitativ hochwertigsten Sprechgesang einfach perfekt vereint hat und jetzt einfach riesig ist. Und das ist das, was die Kids jetzt hören. Und ich finde es total lustig, aber jetzt nicht irgendwie gut. Und das muss so sein. Wenn ich mich zu sehr damit connecten könnte, dann wäre ich wahrscheinlich weird als Anfang 40-Jähriger.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich bin auch in den letzten Jahren immer mehr mit Anime-Rap Rap in Berührung kommen und dieser ganzen Manga-Kultur und so. Und das, ich finde das auch faszinierend, aber natürlich catcht mich das jetzt nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie Teenager oder Kind wäre. Und ja, das ist, aber das finde ich auch gut und richtig so, dass das so ist. Genau.
Ja, wie du das sagst. Gehört so.
Das gehört so. Jetzt erscheint das Album, wie wir ja zuerst gesagt haben, wirklich jetzt so in den Sommer hinein. Und was ja, wenn man die ganze Geschichte des Albums jetzt vielleicht gar nicht kennt, sondern jetzt nur das Album hört, habe ich mir gedacht, ist das ja auch Musik, die wir jetzt vielleicht irgendwie, ich habe das nur so aufgeschrieben, also diesen Optimismus, den erstens nicht zu verlieren und das auch durch so Musik zu verstärken, finde ich ja in Zeiten wie diesen auch extrem wichtig. Also das auch aus diesen schlechten Nachrichten quasi Strudel rauszufinden. Also wie siehst du das? Ist das jetzt irgendwie auch zufällig dann passiert, dass das jetzt erscheint, dass es vielleicht auch in so diesen krisenhaften Zeiten erscheint, die ja dann man sich trotzdem irgendwie schön machen muss?
Ja, das war jetzt nicht geplant, dass das Album so erscheinen wird, dass es in die nächste große Krise reinplatzt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so sein wird, war immer relativ hoch und die wird auch noch ein paar Jahre so bleiben, bis sich grundlegendere globale Zusammenhänge, sage ich jetzt mal, irgendwie ändern, hoffentlich zum Besseren. Aber es ist eine prinzipielle Einstellung, die ich habe zu Krisen. Und ich werde immer wieder selber auch eingezogen in verschiedensten. Immer schon, seit es Social Media gibt, interessiert mich immer, ich weiß nicht warum, aber genau jetzt fallen mir an die Riots in Paris damals, die da Sarkozy dann komplett niedergeknüppelt hat und dann zwei Jahre später genau dasselbe in South London, wo einfach in Croydon und Ding alles gebrannt hat und Kids zünden Autos an. Völlig missverstanden von allen Leuten, die dann darüber Bericht erstatten oder das. Also die, vielleicht nicht die ersten, aber die zwei Sachen fallen mir jetzt ein, wo ich dann so voll reingezogen werde und einfach wirklich in das absolute Rabbit Hole versuche, so nah wie möglich da an on the ground zu sein und wirklich zu schauen, wo sind die Hashtags, wie sich die Leute formieren, komme ich da vielleicht in eine, jetzt heutzutage so, komme ich in so eine Telegram-Gruppe hinein, wo man irgendwie, ich will das wissen, was da passiert. Und man muss aber aufpassen, dass wenn man so ein Interesse hat, dass einen das nicht völlig vereinnahmt. Und dadurch, dass sich die Welt jetzt verändert hat in eine Richtung, wo wir jetzt angekommen sind, hast du halt permanent die Möglichkeit, das zu machen. Das ist jeden Tag ein Paris Riot, das ist jeden Tag der Präsident von Amerika hat das zu seinem System gemacht, dass er einfach jeden Tag was eine neue, total furchtbare Schlagzeile fabriziert und damit muss man auch erstmal umgehen, als interessierter Mensch, der einerseits das wissen will, andererseits auch weiß, dass das tut niemandem gut, schlechte Nachrichten. Nachrichten sind immer schlecht, ich weiß auch nicht, wieso sich das so eingebürgert hat bei uns, dass es nicht mehr gute Nachrichten gibt, sondern immer nur über die negativen Sachen berichtet wird, zumindest zu 92%. Aber damit muss man erstmal umgehen und meine Möglichkeit war, oder meine Taktik ist immer einfach der Optimismus, weil die Hoffnung muss irgendwie weitergehen. Und es gibt immer, auch wenn man sich denkt, boah, das ist jetzt wirklich kompliziert, ein paar Tage später schaut es wieder ganz anders aus. Die Dinge können sich immer ändern, alles ist im Fluss. Das ist schon so meine prinzipielle Grundeinstellung, auch aus der Krise, dass jede Krise eine Chance ist und wo zu suchen, wo ist die Möglichkeit, jetzt, wie kann ich jetzt was lernen oder wie. Was zeigt mir das jetzt, dass ich was für einen neuen Skill muss ich erwerben, um mit dieser Situation jetzt umzugehen? Und das ist schon so eine Grundstimmung. Ich glaube, meine Musik hatte immer eine ziemlich positive Grundstimmung und jetzt hat sich das halt noch weiter zugespitzt. Einerseits über diesen Ort in Mexiko, andererseits über alles, was gleichzeitig rundherum passiert in der Welt, ist noch mehr. Früher war ich so prinzipiell positiv eingestellt und jetzt versuche ich es halt absichtlich so total rauszuschreien irgendwie. Und war aber nicht, das ist jetzt keine geplante politische Haltung oder geplante Ding, sondern hat sich so ergeben, aber ist definitiv meine Grundhaltung zu den Dingen. Oder versuche ich mir zumindest selber mich dazu zu zwingen.
Du, was mich noch interessieren würde, wäre, ob das auch vielleicht die Frage, ob das auch bewusst so gewählt war, aber mir kommt vor, dass das neue Album im Gegensatz vielleicht auch ein bisschen zu deinen anderen Alben, dass es weniger auf, wie soll ich das sagen, auf Perfektionismus getrimmt ist. Es ist irgendwie ein bisschen, man spürt mehr, dass vielleicht unbewusst, bewusst, dass es nicht so glatt poliert ist. Soll jetzt nicht heißen, dass die anderen so glatt poliert sind, aber es wirkt irgendwie ein bisschen organischer vielleicht.
Ja, na, da hast du sicher völlig recht damit. Es ist lustig, es hat zwei andere Journalisten haben auch schon das auch so ähnlich formuliert, dass ich jetzt sozusagen den Perfektionismus, der bei allen Platten davor da war, los bin. Das ist nicht ganz so. Ich war mich nie als Perfektionisten bezeichnet. Ich bin prinzipiell gegen Perfektionismus. Ich glaube, es ist was Schlechtes. Ich habe mich selber immer bezeichnet als jemanden, der mit ganz gutem Gewissen bei 80% zum Arbeiten aufhört und absichtlich versucht, das nicht in sich in Details zu verlieren, sondern einfach so einen professionellen Pfuscherzugang sozusagen. Und den habe ich irgendwie für mich kultiviert. Also ich habe versucht, nie mich so in Details zu verlieren. Aber es ist natürlich, der Sprung von den letzten Sachen bis zu dem Album ist natürlich eklatant, insofern, dass die Mittel, mit denen ich in Mexiko auch gearbeitet habe, waren einfach so komplett undogmatisch. Ich versuche immer einfach so undogmatisch wie möglich zu sein. Es gibt keine Regeln und wenn irgendwer ein Dogma sagt, so und so wird's gemacht, dann versuche ich einfach absichtlich genau das Gegenteil zu machen oder einfach wegzugehen, weil das ist so die Philosophie beim kreativen Ausdruck, die ich mir angeeignet habe. Und in Mexiko wurde es da auch so ein bisschen gezwungenermaßen auf die Spitze getrieben, weil ich hatte nur die kleine Soundkarte dabei, die hat zwei Mikroeingänge. Ein gutes Mikro habe ich mitgenommen und dann war dort noch ein SM57, das ist einfach herumgelegen, bin ich nachher drauf gekommen, war kaputt auch. Also es hat irgendwie so ein bisschen, hat weird geklungen und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt habe ich das, ich muss ja eh nichts fertig machen hier, Demos. Dann schaue ich einfach mal, wie man Schlagzeug aufnehmen kann mit zwei Mikros. Ein Freund von mir hat mir dann so ein Tutorial geschickt und hey, check dir das mal aus, das Amy Winehouse Album damals haben sie mit nur einem Mikro gemacht, jetzt einfach nur richtig positioniert und war cool, spannend. Und hab da einfach ein bisschen herum experimentiert und E-Bass gespielt und einfach Klatschen aufgenommen und generell einfach alles aufgenommen und weniger Computer gemacht. Es ist kaum eine Midi-Note am Album, sondern also wirklich fast alles recorded. Und dadurch, dass ich auch nicht den Anspruch hatte, dort irgendwas fertig zu machen, war es immer so, hey, ich muss nur einen Sketch machen und dann bin ich auch schon wieder raus, dann kann ich auch schon wieder mit irgendjemandem auf ein Bier gehen. Und dadurch, ja, habe ich noch viel weniger mich verzettelt in irgendwelche technischen Prozesse oder irgendwelche eigentliche Produktion sozusagen, sondern habe einfach nur versucht, die Idee aufs Blatt Papier zu bekommen. Und wenn die Idee gut ausgedrückt da ist, dann war mir das auch schon genug. Und im Prozess bin ich dann draufgekommen, das lebt total davon, dass es so klingt. Wenn ich das, was ich da am Schlagzeug gespielt habe, nachzeichne am Drumcomputer und dann die Bassline eingebe und Ding, dann klingt das nach gar nichts. Es ist kaum was da, es sind kaum Noten, ganz wenige Noten sozusagen. Es braucht diese leicht improvisierte Art und Weise der Aufnahme und des Hinbiegens, was halt da ist irgendwie. Das hat den Sound von diesen Demos irgendwie ausgemacht. Und das war dann auch das Herzstück, wo wir gedacht haben, das darf auf keinen Fall verloren gehen, dieses unpolierte, raue. Man darf die Oberfläche noch spüren. Es ist nicht lackiert.
Diesen 80% Ansatz und das, wie hast du es genannt, professionelle Pfuschen.
Ja, genau.
Ich glaube, das muss ich mal irgendwo groß hinschreiben. Find ich einen schönen Gedanken und einen guten Ansatz eigentlich.
Ja, man spart sich irre viel Zeit.
Und Nerven wahrscheinlich.
Ja, genau. Ein Vierer ist genug. In jedem Fach ein Vierer ist genug.
Vier gewinnt, oder wie sagt man?
Vier gewinnt, ja, genau.
Du, vielleicht so zum Abschluss noch, du hast ganz am Anfang, glaube in der ersten Antwort gesagt, sehr, sehr kleines Baby noch zu Hause, gerade bei dir. Und jetzt erscheint auch gleichzeitig fast so dieses Album, diese Gleichzeitigkeit der Dinge. Was fällt dir dazu irgendein Gedanke ein, wie da so Ding, also wie das Universum manchmal so seine Stückchen spielt? Ist das sowas, was einem passiert, was dir passiert?
Wie es dann klar war, dass das wirklich beides ziemlich gleichzeitig rauskommen wird, sozusagen. Ähnliche Release-Dates, habe ich mir schon gedacht, okay, das ist jetzt aber schon so ein bisschen ein Joke vom Universum. Und haben dann versucht, hey, aber warum nicht? Vielleicht ist das genau das eigentlich super. Und jetzt in meinem, das, was ich jetzt gerade mache, mein täglicher Ablauf ist herrlich. Ich habe wirklich geschafft, alles, was ich im Vorhinein machen kann, im Vorhinein zu machen. Und habe einfach genug Material vorbereitet für die ganze Kampagne und habe einfach wirklich auch super Leute vom Label, die mir helfen mit allem, in den täglichen Kontakt. Die wissen auch alle, dass es denen schicke ich die ganzen Babyfotos und wir unterhalten uns immer, die wollen eigentlich immer nur wissen, wie geht's dem Baby und dann kurz so, okay, das machen wir heute, der Post, bla bla bla. Und es ist einfach gut, ja, gut organisiert und ich finde es herrlich, mache einfach so coole Sachen wie jetzt diesen Podcast mit dir aufnehmen, eine Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag oder so und den Rest bin ich nur am Kochen und Aufräumen und Babyschupfen und Einschläfern und heute gehen wir aufs Standesamt die Geburtsurkunde irgendwie abholen und, oder anmelden und so und das, ich finde es super, weil es fast für mich was klingt das total blöd, aber es hat fast was Entspannendes, weil es irgendwie so total eine sinnvolle Verhältnismäßigkeit zwischen Leben und Arbeit hat. Wenn ich das schaffe, so beizubehalten, dass ich jeden Tag eine Stunde arbeite, dann habe ich gewonnen. Wird wahrscheinlich nicht für immer möglich sein, aber im Moment genieße ich das total.
Genieße, solange es so geht. Deswegen werde ich dich gar nicht viel länger aufhalten. Ich würde dir, Clemens, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich würde zum Abschluss noch gerne ein paar ganz kurze Fragen gerne mit kurzen Antworten stellen. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Immer wieder gerne ist London für mich.
Mexico City hat es noch nicht abgelöst.
Mexico City ist unglaublich, aber es ist einfach irre weit weg und in London bis zwei Stunden. Und ich habe einiges länger in London gewohnt und habe da einen viel größeren Kreis von Leuten. Und würde ich trotzdem sagen, bleibt London für mich.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört oder in positiver oder in negativer Hinsicht?
Kingpin. Dieser Bowling-Film mit Woody Harrelson. Einer von denen, die ich mir als Elfjähriger gedacht habe, wow, ultra lustig, bester Film. Und dann ist mir der eingefallen, wieder angefangen. Und dann total lustig, 80% von dem Film. Und dann sind so ein paar Erzählstränge, die extrem misogyn sind, überhaupt nicht gut gealtert, einfach so furchtbare braunfeindliche Jokes. Und oh Gott, aber total fast verstörend, weil ich mir gedacht habe, das ist diese Perspektive so arg in den 90ern. Das war einfach irgendwie so ganz normale Comedy. Ich will jetzt keine Zitate machen oder sowas, aber das war so ein bisschen verstörend.
Ja, das fällt mir auch immer wieder auf in letzter Zeit, dass viele dieser Filme, die man geliebt oder Serien, die man geliebt hat, nicht so toll gealtert sind. Oder was damals halt einfach normal unter Anführungszeichen war an Jokes.
Ja.
Wir haben uns doch weiterentwickelt. Kannst du uns ein Buch empfehlen, das du vielleicht gerade liest oder gelesen hast?
Die letzten Bücher, die ich gelesen habe, sind eher so Kinder- und Baby-related, aber was ich auf jeden Fall extrem empfehlen kann, sind Bücher von einer Harvard-Professorin namens Dr. Ellen Langer. Da geht es um Mindfulness und ihr Hauptwerk ist, wie Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind. Es gibt nicht nur den Geist und nur den Körper, und die sind disconnected. Es ist heutzutage bewiesen, dass wenn du an Bauchmuskelübungen denkst, kriegst du Bauchmuskeln. Und das ist, it blows my mind, aber das ist die Arbeit, die sie macht, einfach so im weitesten Feld Placebo jetzt stehe ich auf der Leitung, wie muss man sonst noch sagen? Ja. Einfach spannende Arbeit zu psychosomatischen Sachen und einfach wieder, wie die Gedanken den Körper beeinflussen können und umgekehrt. Und die hat dann zu malen angefangen und hat aus ihrer Psycho, also die ist mega Brainiac, ist gleich 75 und einfach so lebenlang Harvard-Professorin. Und die hat dann zum Bildermalen angefangen und beschreibt ihren Prozess beim Bildermalen, was da psychologisch alles schiefgehen kann. Es war herrlich, sie malt nur Hunde, kleine Hunde. Das ist 2 Wochen lang geht das super und dann kommt irgendein Freund zu Besuch und sagt, warum malst du eigentlich immer nur Hunde? Und der erste Anfang von Feedback bringt dieses total schöne Konstrukt von sie liebt das Malen ins Wackeln und dann geht sie einfach alle Phasen durch, das, was schiefgehen kann beim kreativen Schaffensprozess. Und das heißt, irgendwas mit Art. Ich habe den Titel jetzt vergessen, aber Dr. Alan Langer kann man es ja empfehlen.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Das ist eine schwierige Frage. Es gibt ganz kurzes Stück von Boards of Canada, das heißt Olsen. Olsen. Geschrieben.
Boards of Canada.
Ja, genau. Das ist eineinhalb Minuten lang. Das. Ich würde sagen, das.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Vielleicht, dass jemand sich denkt, irgendwas passt gerade nicht. Ich brauche jetzt diese Art von Musik und dann geht es einem besser, vielleicht das. Aber so eine kleine Dosis Optimismus auf die Ohren. Das würde ich mir wünschen.
Du Clemens, und irgendwelche letzten Worte noch für heute?
Habe ich nichts Schlaues vorbereitet. Ich würde sagen, schöne letzte Worte sind vielen Dank für das herrliche Gespräch. Ja, hat mich total gefreut.
Mich auch. Vielen Dank.
Super.
Das war die aktuellste Folge meines Podcasts Was soll das alles? Mein Name ist Philipp Dulle und hier spreche ich mit Künstlerinnen, mit Musikern, mit Filmschaffenden und mit Kreativen über ihre Arbeit. Wenn euch die Folgen gefallen, hinterlasst doch gern eine Bewertung oder einen Kommentar und abonniert die Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.